Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Linser. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen halben Stunde soll es gleich um zwei runde Jahrestage gehen, die beide mit den deutsch-polnischen Beziehungen verbunden sind.
Wir haben eine Kriegszeit in Europa. Wir müssen also alte Denkschemata verlassen, alte Bahnen verlassen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir europäisch sozusagen Bildung als europäisches Anliegen betrachten. Und da können wir Deutschland und Polen dank diesem Schulbuch etwas anbieten. Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten nicht nur militärische Aufrüstung vernachlässigt, ja, und militärische Fähigkeiten. Wir haben auch etwas leider in der schulischen, also auch in der Wissenskompetenz etwas vernachlässigt. Wir wissen zu wenig voneinander, nach wie vor.
Das gemeinsame deutsch-polnische Geschichtsschulbuch wird 10 Jahre alt. Experten betonen, in Zeiten von allgegenwärtiger Desinformation ist das Buchkonzept wichtiger denn je und sollte eine Renaissance erleben. Mehr dazu später im Programm. Wir beginnen jedoch mit einem Jubiläum, das direkt die Geschichte unserer Redaktion betrifft. Der Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks wird in diesem Jahr genau 90 Jahre alt. Jan Woźniak kam 1968 in die deutsche Redaktion, ausgerechnet in einem Jahr der Studentenrevolten in Westeuropa und der antisemitischen Hetzkampagne in Polen. Er erlebte die Zeiten von Tonband und Rasierklinge, von Schreibmaschine und Zensur und er prägte eine Sendung, die in der Redaktion wie eine eigene kleine Welt funktionierte. Den Radio-Jugendclub heute Abend, der jungen Menschen im deutschsprachigen Raum, ein möglichst ehrliches Bild von Polen vermitteln wollte. Mit ihm hat Kamila Lutostańska gesprochen.
Herr Woźniak, Sie kamen Ende der 60er Jahre zum Polnischen Rundfunk. Wie sind Sie damals überhaupt zum Radio gekommen?
Nun, ich hatte gerade mein Studium am Fremdspracheninstitut an der Warschauer Universität abgeschlossen und schaute mich selbstverständlich nach einem passenden Job um. Zufällig habe ich erfahren, dass im Polnischen Rundfunk eine neue deutsche Redaktion seit kurzem funktioniert und ich habe mich beworben. So hat's angefangen und ich habe mich mit Erfolg beworben. Das war im Oktober 1968. Übrigens, 1968 bedeutete unter anderem Studentenrevolte in Westeuropa, antisemitische Hetzkampagne in Polen, Prager Frühling und Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Also man kann schon sagen, das war vielleicht kein gutes Omen für den Start einer Jugendsendung im Auslandsprogramm, würde ich meinen.
Also Umbrüche und die Zeit war nicht ruhig auf jeden Fall, ja?
Genau.
Wie haben Sie als junger Journalist die Redaktion, die Leute, die hier gearbeitet haben, damals erlebt?
Man kann gar nicht sagen, ich war schon damals ein junger Journalist, ich war vielleicht ein Anfänger, ein Anwärter sozusagen. Mhm. Und das Radio kannte ich bis dato nur vom Hören. Plötzlich hörte ich so manche vertraute Stimme live im Korridor, in der Kantine und so weiter. Das war für mich ein ganz besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, ob Ihnen, Camilla, auch ähnlich ergangen ist bei den Stimmen, die Sie schon kannten und die Gesichter erstmal zu sehen bekamen.
Ja, das war überraschend und ja, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, diese Leute so live zu sehen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und die ganze deutsche Redaktion war damals, also ich meine, die ganze Redaktion vergleichsweise riesengroß, würde ich sagen. Mehrere Räume hatten wir zur Verfügung. Na gut, über ein Dutzend Mitarbeiter. Nahezu 10 Sendungen pro Tag. Mhm. Meist halbstündige Sendungen damals. Und die Abteilung, in der ich gelandet bin, zählte zunächst nur einige festangestellte Personen, vor allen Dingen die leitende Stelle, die Chefs von damals waren natürlich schon erfahrene Journalisten, aber sie sprachen nicht unbedingt Deutsch. Und hinzu kamen natürlich auch etliche freie Mitarbeiter, das ist ganz klar.
Hier spricht Warszawa.
heute Abend?
Ja, heute Abend.
Herr Wozniak, erkennen Sie das schon? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Sendung?
Und ob ich diese Melodie erkenne, das war von Otis Redding, Respect, das war unsere Erkennungsmelodie, die Erkennungsmelodie von heute Abend oder besser gesagt vom Radio Jugendclub heute Abend, so der ganze, der volle Name. Und ich habe viele und gute Erinnerungen im Zusammenhang mit der damaligen Zeit. Für mich war es fast ein Traumjob, würde ich sagen. Ich konnte meine Sprachkenntnisse benutzen, erweitern, mich als Sprecher weiterbilden und nicht zuletzt gute Musik, meine Lieblingsmusik genießen. Die größten Hits der 60er und 70er Jahre, die wurden in dieser Sendung gespielt und die habe ich sehr genossen, muss ich ehrlich sagen. Und ich konnte, obwohl ich monatelang noch keine feste Planstelle bekam bei heute Abend, ich konnte nur auf Honorarbasis entlohnt werden und trotzdem durchaus gutes Geld verdienen für die damalige Zeit. Und dieses Geld brauchte ich. Ich hatte hier keine Familie in Warschau und keine eigene Wohnung. Also man brauchte schon etwas Geld, um über die Runden zu kommen, nicht wahr?
Die Sendung heute Abend war ja eine Sendung mit viel westlicher Musik, etwas Besonderes im Ostblock. Was war das für ein Format und für wen haben Sie eigentlich diese Sendung gemacht?
Wir wollten vor allem junge Menschen im deutschsprachigen Raum ansprechen. Also in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, auch in der DDR. Wir wollten ihnen ein möglichst objektives Polenbild vermitteln, ihnen zeigen, dass wir uns nicht so sehr voneinander unterscheiden, obwohl wir in verschiedenen politischen Systemen leben und durch den sogenannten eisernen Vorhang getrennt sind. Die Kontakte, die Reisemöglichkeiten, nicht nur von Polen nach Westeuropa, aber auch von Westeuropa nach Polen, waren damals ziemlich beschränkt. Ich darf erinnern, Polen und die Bundesrepublik unterhielten nicht einmal diplomatische Beziehungen. Die wurden erst 1972 angeknüpft. Es galt also, mit allen möglichen Mitteln eine Annäherung, eine Normalisierung anzustreben.
Soweit ich weiß, war diese Sendung auch innerhalb der Redaktion so etwas wie eine eigene kleine Welt. Ein bisschen getrennt mit anderen Personen, mit anderen Journalisten, die Sie gemacht haben. Warum war das so?
Ja, Sie haben recht. Das war das Konzept, dass man sich nicht von den bisherigen Erfahrungen der deutschen Redaktion da beeinflussen lässt. Das sollte etwas ganz Neues werden. So hat man sich das vorgestellt. Und zwar in den höheren Etagen, würde ich meinen. Und Sie haben eben recht, diese Abteilung heute Abend war wie eine eigene kleine Welt, tatsächlich. Wir waren weitgehend selbstständig, auch finanziell. Und was die Stimmen, die Sprecher angeht, da gab es vielleicht nur zwei Ausnahmen, also nur zwei Personen, zwei Sprecher, die man sonst vom deutschen Programm kannte, konnten und durften bei uns mitmachen. Erstens Witold Grabiański, hervorragender Sprecher. Der war ab und zu auch in den Sendungen von heute Abend mit dabei. Vor allem, wenn es um seriöse politische Themen ging. Er hatte eine tatsächlich seriöse, schöne Stimme und die passte sehr gut zu dieser Problematik. Und die zweite Ausnahme, natürlich Alexander Opalski, den ich an dieser Stelle nicht erst vorzustellen brauche. Sie kennen ihn sicher auch, Sie kannten ihn auch, Camilla, ganz bestimmt. Und Alexander Opalski, ein profunder Kenner der deutsch-polnischen Problematik mit exzellentem Deutsch, ein Kollege und später, jahrelang, Redaktionsleiter, von dem wir alle viel lernen konnten, von dem wir auch profitierten. Nun, die Sendung heute Abend, die war etwas völlig Neues im gesamten Auslandsprogramm des polnischen Rundfunks. Und wir genossen schon viel Popularität. Diese wachsende Popularität war bei manchen Kollegen der deutschen Redaktion, die schon jahrelang Sendungen produzierten und moderierten, manchmal ein Dorn im Auge. Zumal wir von heute Abend nur Anfänger waren, sozusagen Grünschnäbel, und sie schon alte Hasen. Und wenn Sie gestatten, noch ein Unterschied. Wir wandten uns an unsere Hörerinnen und Hörer nie per verehrte Damen und Herren oder verehrte Hörerinnen und Hörer, nur verehrte, liebe Clubfreunde. Und der Unterschied zwischen den bisherigen Sendungen und dem neuen Angebot im deutschsprachigen Auslandsdienst bestand auch neben Musik, das habe ich vielleicht schon erwähnt oder werde ich vielleicht später noch darüber ein Wort sagen können. Also es ging nicht nur, dass wir verschiedene Musik produzierten, sondern wir hatten ein ganz anderes Programmangebot. Keine Nachrichten, keine Presseschau, kein Kommentar in der üblichen Form, sondern alle Beiträge mehr oder weniger als Gespräche konzipiert. Also das war der größte Unterschied zwischen heute Abend und dem üblichen Angebot der deutschen Redaktion von damals in den 60er und 70er Jahren.
Sie haben auch ja noch ganz anders gearbeitet als wir heute mit Tonband und Rasierklinge. Aber ich muss zugeben, dass ich am Anfang meiner Arbeit hier im Radio auch noch mit Band gearbeitet habe. Sie haben mir das, Herr Woźniak, diese Fähigkeit beigebracht. Heute arbeiten wir am Computer. Wir übertragen das, was wir aufnehmen, mit einem Mausklick auf den Computer und dann schneiden wir das. Damals dauerte alles viel länger, auch der Zensur wegen. Stimmt das?
Ja, vielleicht auch wegen der Zensur. Aber ich möchte noch auf die Produktion zurückkommen, die Sie gerade angesprochen haben. Erstens hat man damals weniger mit O-Ton gearbeitet als heute. Das ist erstens. Allein schon deswegen, weil die Tonbandgeräte schwer waren und die Aufnahmen später sowieso auf die beim Radio üblichen Tonbänder mit der Geschwindigkeit 38 cm pro Sekunde überspielt werden mussten. Und das dauerte natürlich auch eine Zeit. Dann musste man, wie Sie schon erwähnt haben, das mühsam schneiden und kleben. Die Arbeit am Text, die dann überwiegend wohl praktiziert wurde, die war aber auch nicht so ganz einfach. Man hat mit Schreibmaschinen gearbeitet, alten Schreibmaschinen, keine elektrischen Geräten, sondern zum Teil mit den alten Dingen, mit Kohlepapier, mit Durchschlägen. Kein Computer, keine AI, allenfalls ein paar Wörterbücher und Lexika im Schrank. Oder man konnte sich eventuell auf die Hilfe von erfahrenen Kollegen stützen, mal fragen, wie dies und jenes auf Deutsch heißt und nach solchen Dingen fragen. Sie haben richtig gesagt, die Arbeit nahm mehr Zeit in Anspruch, allein schon wegen dieser Prozedur. Und dann kam, wie Sie auch erwähnt haben, die Zensur.
Ja.
Was war die Zensur? Naja, wir lebten in einer Zeit, wo es einfach diese Zensur gab, und sie gab es, bevor ich hierher kam, und sie gab es noch lange, lange danach. Wir betrachteten diese Zensur als ein notwendiges Übel von damals. Wir wussten im Prinzip, was und wie man sagen durfte. Da brauchte man nicht unbedingt vom Zensor darauf aufmerksam gemacht zu werden. Wir wussten, dass zum Beispiel deutsche Namen polnischer Städte nicht zugelassen waren. Also kein Breslau, nur Wrocław. Kein Posen, nur Poznań. Oder kein Danzig, nur Gdańsk. Ganz zu schweigen von so heiklen Themen wie Katyń oder Aussiedlung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das waren Themen, die wir nicht ansprechen konnten. Und man musste damit leben und versuchen, möglichst elastisch zu sein, also keine Holzhammer-Propaganda zu betreiben. Übrigens, ich selbst habe mich anfangs wenig mit Politik beschäftigt, zum Glück auch. Betroffen von der Kontrolle, von der Zensur, war ich eher dadurch, dass man oft lange warten musste, bis die Sendung freigegeben wurde. Schlimm, wenn es Einwände gab und die Sendung schon aufgenommen war und kein Studio zur Verfügung stand.
Das zu korrigieren, ja?
Um es noch zu korrigieren.
Herr Wuschniak, später haben Sie selbst junge Journalistinnen und Journalisten in die Redaktion geholt und ausgebildet. Zum Beispiel mich und Joachim Czeczerski, den heutigen Leiter der Redaktion. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
Ich würde sagen, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Bedauerlich war, dass die deutsche Redaktion damals, vor etwa 20 Jahren oder schon etwas früher, an einem Punkt angelangt war, wo viele Sparmaßnahmen getroffen werden mussten. Es war also nicht unbedingt mein Traum, angesichts dieser prekären finanziellen und personellen Lage Redaktionsleiter zu werden. Ich hätte mich lieber weiterhin auf rein journalistische Arbeit konzentriert. Aber andererseits dachte ich mir, wenn ich die Redaktion nicht übernehme, dann kommt jemand anders und der ist mir dann vielleicht nicht unbedingt sehr lieb. Und ich habe zugestimmt und einige Jahre als Redaktionsleiter mitgemacht. Übrigens, später kam tatsächlich, aber das war schon 2006, ein neuer Chef, Joachim Czeczerski. Aber er war dann nicht mein Vorgesetzter, denn ich wurde inzwischen in den Ruhestand versetzt. Ja, ich sprach auch von einem lachenden Auge, nicht zu vergessen. Ja, es war mir eine Freude und Ehre, Sie, Camilla und Joachim, in die Modalitäten des Auslandsdienstes einzuweihen und Ihnen dies und jenes beizubringen. Und ich freue mich sehr, dass Sie mehr oder weniger jetzt für Kontinuität sorgen. Darauf bin ich stolz und darüber freue ich mich sehr.
Ja, und wir sind Ihnen dankbar. Herr Wuschniak, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war uns Freude, dass Sie gekommen sind und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Mit dem langjährigen Leiter der deutschen Redaktion des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks, Jan Wuschniak, hat Kamila Lotos-Tańska gesprochen. Von einem runden Jubiläum geht es nun zum nächsten. Im Juni 2016 wurde der erste Band des gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichtsschulbuchs Europa, unsere Geschichte vorgestellt, zum 25. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. 10 Jahre später ziehen Experten Bilanz. Es ist das erste Geschichtsschulbuch weltweit, das die geteilte Erzählung Ost- und Westeuropas in einem Werk vereint. Doch so flächendeckend, wie erhofft, wird es noch nicht eingesetzt. In einer Zeit, in der mangelndes Wissen über Geschichte zur Waffe werden kann, wollen Historiker und Bildungspolitiker das Projekt nun zu einer Renaissance führen. Arkadiusz Huba berichtet aus Berlin.
Der bekannte polnische Aphoristiker Stanisław Jerzylec sagte einmal, was hängt, geht. Diesen Einzeiler kann man in vielerlei Hinsicht auf die deutsch-polnischen Beziehungen übertragen. Und doch hält Knut Abraham, Mitglied des Deutschen Bundestags und Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit, das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch für das Leuchtturmprojekt in der deutsch-polnischen Beziehungen.
Die deutsch-polnischen Beziehungen sind sehr komplex und es ist nicht so, dass die Dinge automatisch immer einfacher werden. Und deswegen ist es besonders bemerkenswert, dass ein so schwieriges Gebiet, das zentral schwierigste Gebiet unserer Beziehungen ist die Geschichte. Und dass gerade die Geschichte Gegenstand der gemeinsamen Bemühungen ist und diese Ergebnisse gezeigt hat. Deswegen Leuchtturmprojekt.
Ähnlicher Meinung ist Henryka Mościcka-Dendys, Generaldirektorin und Chefin des Ausländischen Dienstes im polnischen Außenministerium. Sie sieht das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch als eine wichtige Vorlage, wie man gemeinsam über die Geschichte in Zeiten der globalen Desinformation sprechen kann. Denn welches Geschichtsschulbuch braucht Europa im 21. Jahrhundert, wenn man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen will?
Was wir in Zeiten der Disinformation, der Fake News und falscher Codes brauchen, ist ein ehrliches Geschichtsbuch, wo wir über Fakten und nicht über Klischees sprechen. Und was dieses Geschichtsbuch Europa, unsere Geschichte, so ist der Titel, was dieses Buch anzubieten hat, ist genau dieses. Also eine Auseinandersetzung mit der Geschichte zweier Länder, Polens und Deutschlands, das auch die Geschichte Osteuropas widerspiegelt. Ich glaube, es ist halt die gemeinsame Geschichte. Ganz sicher eine Vorlage, wie man gemeinsam über die Geschichte sprechen kann und wie man einladen kann, sich mit Fakten auseinanderzusetzen.
Das Schulbuchprojekt Europa, unsere Geschichte, ist von hoher bildungs- und wissenschaftspolitischer Bedeutung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Beide Seiten zeigten im Dezember 2007 ihren Willen, die geschichtlichen Erfahrungen des Nachbarlandes in der schulischen Vermittlung von Geschichte mit einfließen zu lassen und den Wissenschaftsdialog über historische Themen vertiefen zu wollen. Anfang 2008 einigten sich die Regierungen beider Länder über die Schaffung entsprechender organisatorischer Grundlagen. Für die politische Koordination und Förderung des Projekts wurden auf deutscher Seite das Auswärtige Amt sowie die Kultusministerien der deutschen Bundesländer unter Federführung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg verantwortlich. Auf polnischer Seite waren dies das Ministerium für nationale Bildung, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und das Ministerium für Kultur und nationales Erbe. Eine substanzielle Förderung erfuhr das Projekt auch durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Das Projekt setzt einen Dialog fort, den Historiker, Geografen und Geschichtsdidaktiker beider Länder seit Jahrzehnten führen, besonders im Rahmen der gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkommission. Die Erarbeitung eines eigenen Konzepts für ein Schulbuch zur europäischen Geschichte, das in deutschen wie in polnischen Schulen als Lehrwerk eingesetzt werden kann, stellte eine sinnvolle Weiterentwicklung dieser Arbeit dar. Für den Geschichtsprofessor Robert Traber, den damaligen Co-Vorsitzenden der gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkommission und den Co-Vorsitzenden des Stiftungsrates für deutsch-polnische Zusammenarbeit, sei das erste Geschichtsschulbuch in der Welt, das die geteilte Erzählung Ost- und Westeuropa in einem Buch vorstelle und beschreibe.
Die osteuropäische Geschichte in deutschen Schulbüchern existiert symbolisch. Das ist diese Westeuropäisierung. Es ist so weit gekommen, dass eigentlich verschwindet dieser zweite Teil Europas. Wir erzählen durch diese Beispiele, die man findet im Schulbuch, auch einfach die Geschichte gemeinsames Europas und nicht geteiltes Europas. Durch die Bilateralität mussten wir uns befreien von einer nationalen Tradition der Geschichtsdidaktik. Und jetzt versuchen, das Schulbuch dialogisch zu konstruieren. Dialogisch heißt, dass es gibt niemanden, der von oben Recht hat und die Wahrheit, sondern die Geschichte ist ein permanenten, ständigen Dialog.
Der permanente, ständige Dialog wird in dem Geschichtsschulbuch beispielsweise in der Rubrik Blickwinkel abgebildet, die ein Forum für die Multiperspektivität und für das Kontroverse bietet. Professor Igor Konkolewski, Direktor des Berliner Zentrums für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften.
In dieser Rubrik versuchen wir, unterschiedliche Meinungen, Einschätzungen zu selben Thema, das heißt zu selber wichtigen Personen in der Geschichte, zu selben Ereignis oder selben historischen Prozess reinzubringen. Und das sind manchmal ausführliche Zitate, sowohl aus den wissenschaftlichen Monographien, also ganz kurze Zitate, oder längere Zitate aus der Publizistik. Also die Stimmen beziehungsweise die Meinungen, die von wichtigen Historikern, aber auch den sogenannten Public Intellectuals zum Ausdruck gebracht wurden. Und auf dieser Grundlage können wir eben dieses Prinzip der Multiperspektivität und der Kontroversität vermitteln. Und dieser Ansatz, muss ich einfach sagen, ist ganz neu für die Didaktik in Polen und war hierzulande, das heißt in Deutschland, schon gut etabliert seit vielen Jahren.
Dass in der Wissensinfrastruktur mit Dank der deutsch-polnischen Kooperation und des Wissenschaftsdialogs auch ein europäisches Exportgut entstehen kann, das ist nicht alltäglich. Nach Ansicht von Dr. Marcin Wiatr, dem Koordinator der deutsch-polnischen und der deutsch-tschechischen Schulbuchkommission am Leibniz-Institut für Bildungsmedien in Braunschweig, inspiriert das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch zum neuen Denken.
Wir haben eine Kriegszeit in Europa. Wir müssen also alte Denkschemata verlassen, alte Bahnen verlassen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir europäisch sozusagen Bildung als europäisches Anliegen betrachten. Und da können Deutschland und Polen dank diesem Schulbuch etwas anbieten. Wir haben in den letzten 3 Jahrzehnten nicht nur militärische Aufrüstung vernachlässigt, ja, und militärische Fähigkeiten. Wir haben auch etwas leider in der schulischen, also auch in der Wissenskompetenz etwas vernachlässigt. Wir wissen zu wenig voneinander, nach wie vor. Und diese Lücken, diese bestehenden Lücken werden von denjenigen, die uns nicht Gutes wünschen, immer ausgenutzt. Geschichte, auch mangelndes Wissen über Geschichte, kann zur Waffe werden und wird sowieso als Waffe eingesetzt. Wie können wir unsere Resilienz erhöhen? Nur indem wir uns aufeinander zubewegen. Wenn wir interessiert und gespannt sind, was wir eigentlich voneinander noch gar nicht wissen. Und dann entdecken wir Verflechtungen, die wir nie für Möglichkeiten hätten. Dazu trägt nicht nur das deutsch-polnische Schulbuch zu. Aber dieses Schulbuch ist eine Chance, um systematisch Wissen zu vermitteln. Und da muss man sehr früh ansetzen. Wenn wir hier unsere Arbeit nicht gut machen, wenn wir aus den Fehlern der 3 Jahrzehnte nicht lernen, militär, politisch, aber auch sicherheitspolitisch, aber auch wissenspolitisch, bildungspolitisch, dann werden wir die Zeichen, die seit 2022 gesetzt sind, missdeuten.
Joanna Pieck unterrichtet Politik, Geschichte, Philosophie und Ethik an einer Schule in Berlin und ist Sprecherin des deutsch-polnischen Arbeitskreises bei der deutsch-polnischen Schulbuchkommission. Sie setzt gerne das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch Europa, unsere Geschichte in ihrem Unterricht ein. Und warum?
Dazu anregen, neu zu denken, neu anzusetzen und Geschichte nicht nur als Reproduktion von Fakten zu verstehen. Dafür ist dieses Lehrwerk, denke ich, besonders gut geeignet. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was dieses Schulbuch ermöglicht, ist es ja vor allem, dass ich meine Möglichkeiten erweitere. Das heißt zum Beispiel, ich kann auch kreativer in meinem Unterricht damit arbeiten, weil ich kein zusammengestauchtes Material habe. Und das ist ja leider die Realität. Es ist natürlich eine praktikable Realität in anderen Standardlehrwerken, dass wir diese Doppelseiten haben. Das ist ein beschränktes Thema. Das deckt dann womöglich sogar schon eine gesamte Epoche ab mit einer sehr oberflächlichen Erzählung. Und dann habe ich meine Pflicht getan. Das ist auch dummerweise die Realität an der Schule, dass ich manchmal darauf zurückgreifen muss und gestaucht mit bestimmten Erzählungen umgehen muss. Aber gleichzeitig habe ich ja auch die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, Projekte zu gestalten oder zum Beispiel auch, was selten zur Sprache kommt, in der Oberstufe dieses Schulbuch zu nutzen, um einfach erstmal etwas niedrigschwelliger ins Thema einzusteigen. Das heißt, ich habe hier einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten im Vergleich zu dem, was ich sonst an Lehrbüchern geboten bekomme.
Ein Beitrag von Arkadiusz Huba über 10 Jahre deutsch-polnisches Geschichtsschulbuch Europa, unsere Geschichte. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Mein Name ist Adam Denisa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.